Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Kleinwagensegment. Macht das Sinn? Ja oder nein?
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, mit dabei ist auch Julia Maulhalt. Grüß dich.
Hallo. Hallo Jerome.
Und Wolfgang Paul ist wieder back in town. Grüß dich Wolfgang.
Hallo zusammen, I'm back.
Ja, muss dazu sagen, er hat ja die letzten Folgen gefehlt. Nicht, weil er keinen Bock hatte oder keine Lust, sondern weil er unterwegs war. Allerdings, deswegen reden wir nur kurz drüber, Wolfgang, aber wir müssen drüber reden. Du warst zu Fuß unterwegs und zwar ja auf einer Strecke, die man kennt, ne?
Die man kennt und mit der man kein Elektroauto fährt.
Ja.
Man geht da zu Fuß.
Man geht da zu Fuß. Wie viele Kilometer bist du wo gelaufen?
Ich bin den Camino Portugues mit einem Freund gegangen und Olli sei gegrüßt, hat viel Spaß gemacht. Und das sind 280 Kilometer insgesamt. Also ist schon eine gute Strecke. Und die läuft man ja nicht mal so mit einer Wasserflasche im Rücken, sondern mit knapp 8 Kilo inklusive Wasserflasche im Gepäck.
In wie vielen Tagen?
Wir haben insgesamt 13 Tage gebraucht und eine sehr anspruchsvolle Strecke, die eigentlich für als Anfänger geeignet ausgezeichnet ist. Aber das bezieht sich auf den Costa-Weg. Es gibt zwei Wege im Camino Portugues, einmal den Camino Costal und einmal den Camino Central. Und was haben wir gemacht? Wir sind den Central gegangen, den schwierigen Weg.
Gab es Probleme unterwegs?
Ja, es gab größere
Probleme. Also Blasen an den Füßen nehme ich an.
Wir haben uns jeden Morgen getaped, weil wir eben nicht Blasen hatten, aber man hat dann so kleine Dinge, die müssen getaped werden. Und am Fuß und bis das einigermaßen im Griff ist. Und dann sind wir gelaufen und es gab sehr schwierige Passagen. Ich erinnere mich an einen Berg, das war so steil. Den sind wir über 27 Kilometer insgesamt gegangen und bis zu einer Herberge und die hatte dann zu. Und dann steht man an der Bar, ich spreche ja Spanisch, habe mich in Portugal mit Spanisch bewegt, kam auch weiter und Gott sei Dank war jemand zu Freunden, der sagte, da ist kein Taxi, ich kann keins auftreiben, aber ich fahre euch, ich habe den Schlüssel vom Sohnemann vom Fahrzeug und da hat er uns im Hotel gefahren und ich kann dir sagen, so viel Glückseligkeit nach so einem langen Weg, ein Bett, ein Hotel, eine warme Dusche, das war alles, was noch an Anspruch dann noch da war und das machte viel Spaß.
Letzte Frage, warum macht man das?
Weil man es kann, ne? Man hat Füße, man nimmt die Laufschuhe in der Hand. Ja, warum macht man das? Das ist eine Herausforderung, die ich immer mal machen wollte und ich bin da animiert worden über jemand anderes, der diese Camino-Wege, sehr viele andere, noch anspruchsvoller gelaufen ist und das wollte ich dann immer machen. Ich habe gedacht, das musst du einfach mal selber erleben. Und ich kann dir nur sagen, es ist ein Highlight, wenn man dann in Santiago de Compostela einläuft und die Atmosphäre aufnimmt, kleine Gruppen kommen da rein, die jubeln sich zu. Und du genießt das so vollkommen, dass du diese physischen Strapazen dann auf einmal alle nochmal rückwärts vor dir ablaufen lassen kannst und sagst, ich habe es geschafft, krieg ein Zertifikat dafür, ist einfach toll.
Aber es hatte jetzt keinen christlichen Hintergrund für dich, also keinen religiösen Hintergrund.
Keinen christlichen, eher so diesen Anspruch, mach das mal und guck mal, wie das ist. Alle reden davon und es ist sehr entspannt und natürlich befreiend. Vielleicht hat das auch mal so einen oder anderen kurzen Aspekt, der dann reinkommt und sagt, wie genügsam man mit so einem Gepäck rumläuft. Nur Hemdchen waschen, Unterhose auswaschen, trockene Klamotten und das ist ein sehr minimalistischer Anspruch.
Gut, jetzt habe ich natürlich das Problem, wie komme ich jetzt von zu Fuß durch Spanien und Portugal laufen zu Kleinwagen? Ich weiß es
über
nicht.
Über den Minimalismus.
Über den Minimalismus, genau, dass ihr wenig Gepäck da habt. Und
danke, Julia.
Die Autos sind ja auch ganz klein. Bisher war ja das Problem, wenn man elektrisch fahren wollte, musste man sich große, teure Autos kaufen. SUVs wie das Model Y oder was es da sonst so gab von verschiedenen Herstellern. Von VW war ja der kleinste ein ID3 und von BMW gibt es ja jetzt richtige Schlachtröster, also richtig große Autos. Aber die Kleinwagen, das war immer das Problem, die kommen jetzt so langsam. Allerdings, das muss man leider auch dazu sagen, sie kommen nicht aus Deutschland. Also auf den ID1, glaube ich, und 2 warten wir jetzt erstmal noch. Das kommt noch lange nicht und da springen andere in die Bresche, muss man ja in Anführungszeichen leider sagen. Da gibt es zum Beispiel aus China, Wolfgang, ein neues Fahrzeug, das ganz interessant ist, ne? Von BYD.
Der BYD, genau, Dolphin Surf. Und da hatten wir, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und wir hatten eben schon kurz angesprochen, schönes kleinen Wagensegment und bei YouTuber stellen ihn ja jetzt schon sehr aktiv vor. Für die Ausstattung, muss man sagen, ist klasse. Und ich finde, was sehr bemerkenswert ist, wir warten auf VW ID.1 und der soll ja in 27 ausgebotet bekommen, auf dem Markt gelauncht werden und die Chinesen kommen mit den Fahrzeugen. Ne? Nicht mit Premium-Fahrzeugen, wie die Deutschen das immer versuchen, sich Geschäfte mit diesen Wagen zu machen und einzuheimsen. Es funktioniert meines Erachtens nur leidlich. Das Kleinwagensegment war lange schon, finde ich, fällig und jetzt kommt es und ist da.
Genau. Und jetzt, bevor wir über den BYD direkt sprechen, lass uns mal erstmal überlegen, auch zusammen mit der Julia, ob sowas überhaupt sinnvoll ist. Also grundsätzlich sind natürlich kleine Wagen sinnvoll, das ist keine Frage, aber die Frage ist, wozu benutzt man diese Fahrzeuge? Und natürlich ist das Hauptfeld natürlich die Stadt, beziehungsweise die nähere Umgebung, kann man ja auch auf dem Land benutzen, so ein Auto. Dafür sind die natürlich toll und die haben ja auch keine besonders großen Akkus, was dann allerdings auch wieder Auswirkungen auf die Ladekurve hat, Julia.
Naja, also ich meine, was braucht der Mensch, ne, um mobil zu sein? Also wie bei Wolfgang eben gerade, erstmal die Füße und einen gesunden Kopf, würde ich sagen. Ansonsten versucht man die Mobilität ja so möglichst klein zu halten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hannover möchte und da irgendwie einen Parkplatz suche, dann möchte ich mein Tesla Model S da seltenst in eine Parklücke drücken. Sondern dann wäre es eben gut, wenn die Wagen klein und kompakt sind. Ich in jede Lücke kann. In Hamburg war es ja mal so, dass die Smarts auch quer eine kurze Zeit lang parken durften. Also das ist schon eine ganz coole Anwendung dafür. Was man will mit den Fahrzeugen, ist sozusagen ja das Nötigste mitnehmen, eine ordentliche Reichweite zu haben, dass man hin und zurück kommt. Also der Smart früher, das erste ED3-Modell war ja im Prinzip nicht so wirklich geeignet dafür. Da hat man 17,6 kW Akku gehabt, das war jetzt nicht so ganz viel. Da musste man nach 100 Kilometern definitiv wieder an die Steckdose. Und bei den heutigen Kleinstfahrzeugen ist es ja so, dass die 300 Kilometer dann schon mal schaffen. Und ich denke, da kommt man schon eine ganz gute Strecke mit hin. Und manche kommen da vielleicht auch eine Woche mit hin, wenn sie nur in der Stadt unterwegs sind. Also das muss man eben für den Einsatzfall auch sehen. Und wenn ich meine Beratung sehen würde, dann hätte ich ja jetzt vielleicht nur meinen Laptop in der Tasche und muss mich transportieren. Das brauche ich nicht in einem großen Elektrowagen machen. Das kann ich auch in einem Kleinwagen machen. Und deshalb der Anwendungsfall ist klar. Also wenn ich 4 Sitze drin habe, dann kann ich auch eine komplette Familie mitnehmen in der Stadt. Brauche ja kein Gepäck, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs sein will, vielleicht einen kleinen Einkauf machen möchte. Dann passt das eigentlich für den normalen Anwendungsfall.
Auf der anderen Seite kaufen viele einen Kleinwagen nicht, weil er klein ist, sondern weil er günstiger ist und möchten dann eben nicht nur in der Stadt fahren, sondern möchten dann vielleicht auch weitere Strecken fahren. Wolfgang, so ein Auto hat ja trotzdem eine Reichweite von weit über 300 Kilometern. Also mein Model S hat 300 Kilometer, ich komme damit prima zurecht. Also eignen sich doch so Kleinwagen auch für längere Strecken, also auch für Langstrecke, einmal quer durch Deutschland, oder?
Da fragst du genau den Richtigen, der das Buch Reichweitenangst geschrieben hat und damit den Einstieg damals mal geliefert hat und sagt, nichts ist so heiß diskutiert in unserer Blase, nennen wir sie mal so, wie die Reichweite. Ne? Sie wird vollkommen überschätzt meines Erachtens, weil der Durchschnitt schon damals war irgendwas unter 50 Kilometer pro Tag. Wenn wir jetzt auf einen kleinen Wagen gucken, genau wie Julia sagte, muss man ja den Zweck mal angucken, was machen Leute mit den Fahrzeugen, wenn sie einen kleinen Wagen kaufen. Die werden nicht mit dem von hier bis Gardasee fahren. Also die wohnen ja jetzt im Kölner Bereich und dann fahren die los, 1200 Kilometer. Das ist ja nicht das Ziel. Also man kann es machen, man wird ein bisschen länger unterwegs sein, aber wäre heute auch kein Problem. Aber man müsste schon eine gewisse Zeit einplanen. Aber die Fahrzeuge sind ja eben genau für diesen Einsatzzweck, wie Julia es sagte, geeignet. Und sagt, ich möchte was Kürzeres fahren, ich brauche den vielleicht als Zweitwagen. Ich fahre Strecken unterhalb von 50 Kilometer und dann reicht das schon für eine gewisse Zeit, bis das nachgeladen wird. Der hat ja nominal eine Grenze, glaube ich, von 310 Kilometer. Das ist vollkommen ausreichend.
Naja, ich muss ja auch überlegen, warum kaufe ich einen Kleinwagen? Weil ich nicht das Geld habe, war jetzt eben ein Argument. Genau. Wenn ich mir aber angucke, dass ein Fiat 500 in Elektro auch gerne mal 40.000 Euro kostet, dann ist so klein und bezahlbar die Kombination eher schwierig für viele Leute, weil dann kaufe ich mir bisher vielleicht doch ein anderes Auto. Genau.
Ja, bisher.
So, und mit dem Dolphin ist es ja jetzt so, dass der tatsächlich unter 20.000 Euro liegt, also ein Euro drunter als Basispreis. Gut, wenn man sich den natürlich voll konfiguriert, dann liegt er auch irgendwo bei 30, klar. Also je mehr Klicks ich mache, desto teurer wird das Ding ja auch. Aber letztendlich muss man eben auch gucken, dass ein ID Everyone ja auch irgendwann mal vielleicht unter 20 anfängt und vielleicht dann über 30 aufhört. Und da muss man eben gucken, was brauche ich? Ich meine, der Dacia Spring, ne, der hat es auch vorgemacht. Den kriegte man irgendwie bei 17.000, 18.000 Euro. Das ist, war ja auch schon ein guter Kurs oder ist ein guter Kurs. Die Frage ist halt, wie klein und bezahlbar in Kombination sind die Fahrzeuge? Und ein Fiat 500 zum Beispiel ist für mich kein bezahlbares,
nein,
kleines Auto.
Absolut. Und das war ja das, was man ja immer gesagt hat. Wir brauchen Fahrzeuge, die günstig sind. Das geht nur im Kleinwagensegment. Ja, also große Autos kosten halt großes Geld. Dann kam ja auch Kleinwagen, so wie der Fiat 500. Der war aber auch zwar ein Kleinwagen, aber trotzdem für großes Geld. Meiner Meinung nach viel zu teuer. Jetzt kommen eben die Autos, die klein sind und günstig. Dacia Spring ist für mich so ein Sonderfall, weil Dacia Spring ist für mich nicht geeignet für, grundsätzlich nicht geeignet für Langstrecke, einfach wegen dem Laden von dem Teil. Ja, also er lädt einfach viel zu langsam. Deswegen ist er für mich nicht geeignet als Langstrecke. Aber wir haben ja im Vorfeld der Sendung, Julia und ich, diskutiert, was macht man eigentlich mit einem kleinen Wagen? Und ich habe ihr dann erzählt, dass ich früher zwei Fahrzeuge zur Verfügung hatte. Eine Freundin von mir hatte einen Ford Escort, also ein relativ großes Auto. Und dann hatte ich noch einen Smart oder ich hatte den Smart. Und wir haben dann überlegt, okay, wir gehen campen und in die Bretagne, glaube ich, oder irgendwo nach Frankreich. Und welches Auto nehmen wir denn jetzt? Wie gesagt, mit Zelt und Schlafsack und allem drum und dran. Wir haben uns tatsächlich damals für den Smart entschieden und es hat prima funktioniert. Das hätte Julia so nicht gemacht. Sie hätte wahrscheinlich die große Kiste genommen. Damit will ich einfach nur sagen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kann mir auch vorstellen, mit einem kleinen Fahrzeug in Urlaub zu fahren, selbst zum Zelten und Campen. Kann sich aber auch nicht jeder vorstellen. Die Frage ist nur, geht das überhaupt mit so einem Kleinwagen? Und da sind wir jetzt, finde ich, an den Punkt gelangt, abgesehen vom Dacia, dass man eben auch mit dem Kleinwagen durchaus auch Langstrecke fahren kann. Also wenn es müssen zwei Sachen stimmen. Es muss stimmen die Ladekurve, also es muss einigermaßen schnell laden, weil du wirst ja nicht 2 oder 3 Stunden jedes Mal laden müssen, wenn du einen Stint gemacht hast. Und das andere ist die Reichweite. Also sie sollte auch meines Erachtens für Langstrecke so mindestens 300 Kilometer haben. Dann kommst du ganz gut damit zurecht und dann eben schnelles Laden und dann passt das. Dann kann man auch mit dem Kleinwagen ohne Probleme lange Strecken fahren, wenn man das möchte. Ist immer die Frage, ob man das möchte. Und das war eben bisher nicht so möglich. Das war zwar möglich mit dem Fiat, da kann man auch lange Strecken fahren. Ich kenne jemanden, der einen Fiat 500 hat und der das auch macht. Aber der Fiat ist einfach zu teuer. So, und jetzt kommen wir zu den Kleinwagen, die jetzt auf den Markt kommen. Und die sind durchaus interessant. Und wir fangen einfach mal an mit dem BYD Dolphin Surf. Und ich habe ein bisschen mich eingelesen über das Auto. Ich habe das Ding noch nicht gefahren oder in live gesehen. Ich habe das ein oder andere Video darüber gesehen. Kleinwagen, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber auch kein Billigheimer ist. Also er ist jetzt nicht das billigste Auto am Markt, aber du kriegst eine gute Preis-Leistungs-Geschichte. Also durchaus endlich mal einen Kleinwagen, den man ab 20.000 kaufen kann und der auch ein Auto ist, das eben keine Klapperkiste ist und der auch ordentlich lädt und ordentlich weit kommt, Wolfgang.
Ja, erstmal 310 Kilometer. Dann haben wir einen 85 kW Motor, der lädt mit 85 kW. Ob das jetzt synchron ist, lass ich mal dahingestellt. Also ob sie hat einen drehbaren kleinen 10 Zoll Monitor drin. Also das Wägelchen ist total nett ausgestattet und wie du sagst, er kann das. Jetzt müssen wir auch mal die Relation ein bisschen betrachten. Da möchte ich auf den Punkt von vorhin eingehen, den du angesprochen hast, Jerome. Wir sind ja, wenn wir eine Langstrecke fahren, sind wir ja nicht auf der Flucht. Dann macht man das sehr bewusst und vielleicht auch mit diesem Vergnügen, ich habe mehr Zeit. Und klar möchte man nicht stundenlang laden, aber diese 30 Minuten, die auch hier vorgegeben sind, von 20% auf 80% zu laden, würden ja immer noch in der Zeit sein, ich steige aus, ich gehe einen Kaffee trinken, ich vertrete mir mal die Beine Und sagen wir mal, das sind so diese typischen knapp 30 Minuten. Wenn ich gemütlich mache, dann ist der Wagen wieder geladen und ich kann auch eine ganze Strecke fahren, bis ich wieder nachladen muss. Wir sind ja mal von ausgegangen, man hat immer diese Hetzkampagne immer so im Hintergrund. Tanken bedeutet 5 Minuten und ich fahre sofort weiter. Ich habe am besten noch einen Porta-Potty im Wagen eingebaut, damit ich ja nicht nochmal auf Toilette muss. Und dann kann ich direkt da machen. Und das wird Idealfall, wenn ich 1200 Kilometer durchfahre, ne, möglichst um nicht anzuhalten, weil ich das mit meinem Diesel ja kann. Und diese Vorstellung, die löst sich langsam, denke ich, auch bei den Leuten auf, weil sie sich, denke ich, auch diese Botschaft ein bisschen weiterträgt und sagt, Elektrofahren ist eigentlich total bequem. Es macht riesig Spaß, es ist leise, es hat andere Vorteile, die man erkennen lernen muss. Man muss lernen, die Dinge zu schätzen und zu erkennen. Und dann relativieren sich auch diese Ansprüche, die man vorher gehabt haben, ne? Weil es die Welt ein bisschen mit Elektrofahren halt auch anders ist, aber sie hat Vorteile.
Ja, und ich kann ja in dem Dolphin auch, der ist ja Vehicle to Load ready sozusagen. Also ich kann auch meine Kaffeemaschine sozusagen hinten auspacken und kann genüsslich erstmal mir meine Bohnen mahlen und Kaffee draus machen. Also insofern, da habe ich doch die Zeit und genieße das tatsächlich auch. Also Kaffee braucht ja auch so seine Zeit, genauso wie alkoholische Getränke, die eine Bierschaumkrone irgendwo drauf haben, die brauchen ja auch irgendwie ein bisschen, ne? So, also alles das, was man genießen kann, braucht ein bisschen Zeit. Und ich denke, da kommen wir mit dem Dolphin auch gut hin. Und ich glaube, wenn man in der Klasse dieses Vehicle to Load schon anbietet, also da haben wir tatsächlich echt einen Riesensprung gemacht, weil das kann ja noch nicht mal jedes Auto in der Oberklasse. Und das für einen wirklich akzeptablen, guten Preis. Und wenn man den jetzt relativ zügig bestellt, liegt er ja auch unter 20.000. Und ich glaube, hier ist ja, glaube ich, angegeben mit 22 Minuten, für die ich 30 auf 80 Prozent, also insofern 22 Minuten, das wird schon sportlich. Also da muss man schon die Pause etwas rascher verbringen sozusagen. Das ist auch was für Verbrennerfahrer, denke ich.
Absolut. Worauf ich einfach nur hinaus wollte, es gibt halt Leute, die können sich kein großes Auto leisten und das ist ja auch okay. Und die müssen halt auch mit kleinen Wagen dann eben längere Strecken fahren, weil sie einfach keine Alternative haben. Und dafür sind diese neuen Fahrzeuge durchaus geeignet.
Ich wehre mich immer, sie müssen mit einem Auto ihr ganzes Leben bewältigen. Es gibt durchaus Autovermietungen, Leihmöglichkeiten und so weiter. Also wenn ich jetzt mein Leben durchtakten würde mit nur einem Auto, das würde ich nicht tun, weil einen Bestatter werde ich mir nicht kaufen und einen Transporter habe ich mir auch noch nicht gekauft für meine Umzüge. Kann man sich alles leihen oder von anderen fahren lassen, im Zweifel den letzten Weg auch noch. Das sind so Momente, wo ich auch denke. Und Renault hat es ja damals auch vorgemacht, tatsächlich, wenn ich eine Renault Zoe gekauft habe, dann konnte ich 3 Wochen ins Autohaus gehen, konnte mir da irgendwie, also nicht 3 Wochen ins Autohaus, aber für 3 Wochen aus einem Autohaus quasi ein Auto dann nochmal leihen. Wenn ich eben eine Langstrecke für einen Urlaub mit dem Wagen machen wollte, konnte ich mir alles da quasi aus dem Regal nehmen, was ich da irgendwie hätte haben wollen. Und ich glaube, dass man Mobilität, habe ich gesagt, fängt auch im Kopf an, so erstmal denken muss, dass man 95% seines Lebens vielleicht mit einem Auto macht und den Rest bitteschön mit anderen Möglichkeiten.
Absolut. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, du kannst ja natürlich Autos mieten, aber das kostet natürlich auch wieder Geld, das nicht jeder hat. Und wenn Klar. ich dann schon ein Auto da habe, dann ist es natürlich günstiger, das dann auch dafür zu nutzen, eben auch für die Langstrecke. Aber brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber sehen, wie er es macht und wie viel Geld er zur Verfügung hat und wie viel Geld er auch ausgeben möchte. Es gibt auch noch ein anderes neues Fahrzeug, was ganz oder mehrere neue Fahrzeuge, die interessant sind. Das ist einmal der Renault 5 E-Tech. Ach, das weckt bei mir wieder Gefühle, weil Renault 5 habe ich auch schon gefahren als Dienstwagen vor langer, langer Zeit. Und es gibt aber dann auch parallel dazu ein Fahrzeug, das wir auch alle kennen, nämlich den Nissan Micra. Warum nenne ich die beiden Fahrzeuge zusammen? Weil die eben auf der gleichen Basis stehen, ne, Julia?
Genau, also Renault ist ja sozusagen mit der Firma Ampere, der Unterfirma sozusagen, jetzt unterwegs und elektrifiziert das, was sozusagen ja auf dieser Kleinwagenbasis sozusagen ist. Also du hast den Nissan schon erwähnt, es gibt aber auch Kooperationen mit Hyundai und Hyundai, Honda. Hyundai und Honda.
Die neue zusammen, Marke, ja. Hyundai. Ja,
genau. Genau, also Honda. Genau. Und da gibt es natürlich verschiedenste Synergien, die man einfach nutzen kann, indem man eben eine Plattform sozusagen für verschiedene Hersteller einfach auch nutzen kann. Und der Renault 5 ist jetzt einer davon, den habe ich auch schon live gesehen, war von der Verarbeitung leider nicht so ganz begeistert. Also das, was früher Tesla mit Spaltmaßen hatte, hat Renault...
War das ein Serienmodell oder Vorserienmodell, was du gesehen hast?
Das war leider schon ein Serienmodell. Okay. Das war bei einem Verkaufshändler. Der wollte das auch so verkaufen, wie es da stand. Hm. Also sie haben arg an der Farbe gespart, an verschiedenen Karosserieteilen. Da habe ich noch gedacht, muss ich das jetzt in der Farbe noch nachlackieren? Oder ist das da? Also ich habe viel Grundierung an dem Fahrzeug gesehen. Renault ist für mich immer schon belegt durch familiäre Geschichten mit sehr viel Plastik. Und ich sag mal, bei dem R5 ist es immer ein bisschen was anderes. Den kriegt man ja auch in ganz teuer, also für 155.000 Euro, wenn man möchte, den Turbo auch in Elektro. Also klein und bezahlbar, ne? der macht aber dann richtig auch Spaß. Also den kann man für ab 50.000 vorreservieren. Den anderen, davon kann man zwei kaufen. Die starten nämlich bei unter knapp 25.000. Den ich da gesehen habe, war voll ausgestattet. Der hatte 35.000 Euro da auf dem Preisschild stehen. Was ich mir angeguckt habe, was für mich, ich bin ja so ein Putzmuffel, auch was Autos angeht, den würde ich mir aus verschiedenen Gründen deshalb dann auch schon nicht kaufen, weil er hat ganz viele Karosserieteile, also die Rückleuchten, viel an der Front auch, wo jetzt ein bisschen mehr Dreck hängen bleibt, wo sehr viele Rillen einfach sind, wo man dann wirklich mit der Zahnbürste bei muss. Also das ist jetzt nicht so mein täglich Brot, da habe ich keine Lust drauf. Genau, aber ansonsten, ich meine, das ist ein witziges Auto, alles gut und schön, macht wahrscheinlich auch Spaß, wenn man ihn fährt, also da gehe ich stark von aus. Hat ja auch wieder keine 4 Meter sozusagen. Ist zwar ein bisschen breiter als der Dolphin, aber im Prinzip auch ein bisschen niedriger. Insofern, das Raumgefühl wird bei beiden zwar etwas unterschiedlich sein, aber dennoch können sie in dieselben Park leuchten.
Was ich immer ein bisschen blöd finde bei Renault, also ich habe auch schon Renault gefahren, einen Renault Twingo. Und ich habe dieses Auto geliebt. Also ich mochte das Auto wirklich gerne. Es war praktisch, es war klein und hatte trotzdem Platz genug für meine Zwecke. Aber was bei Renault leider immer noch ein Problem ist, meines Erachtens, sind die hohen Reparaturpreise. Also die haben schon ziemliche Apothekenpreise. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also Reparaturen bei Renault, das kostet richtig Geld. Das wissen auch alle Twizy-Fahrer, die mal die Bremsen tauschen mussten beim Twizy. Renault Twizy, da kostet der Tausch der Bremsen, man muss sie tauschen, also regelmäßig tauschen, und zwar komplett, weil entweder du benutzt sie viel, dann werden sie schnell abgenutzt, oder du benutzt sie wenig, dann rosten sie dir weg, also kannst du dir aussuchen, nach 2 Jahren spätestens brauchst du neue Bremsen, die kosten 2000 Euro, da kriegst du auch Bremsen für einen Tesla Model S, ja, also ziemlich heftig die Ersatzteilpreise und so weiter bei Renault, das halte ich für einen großen Nachteil, sollte man einfach wissen, ja, also na, da sollte man das Geld für haben.
Und bei Renault ist es auch so, dass die gerne mit Spezialwerkzeug arbeiten. Also du kannst es dann auch nicht selber machen. Ja. Was mein Vater bei seinem Verbrenner Twingo regelmäßig als Thema hatte, war, dass er die 12-Volt-Batterie, also kein Hexenwerk, ne, regelmäßig dann mal austauschen wollte. Mein Vater fährt sehr wenig, deshalb also so unter 5000 Kilometer. Hat mir das Ding dann über den Winter gegeben, damit es überhaupt mal gefahren wird. Und dann habe ich ihm tatsächlich mal mit einem Aufwand so eine Standardlösung sozusagen gegeben, dass er nicht ständig zu Renault musste, um da eine 12-Volt-Batterie zu wechseln. Also da fängt es dann bei Kleinigkeiten einfach an. Da muss man einfach auch sehen, dass man da bei Renault ziemlich viel Geld nochmal in Erwartung lässt.
Ja. Gut, dann schauen wir uns noch ein Auto an. Ja?
Ein Fun-Fact habe ich noch zu dem Renault 5. Welches Auto hat schon einen Baguette-Halter? Das haben nur die Franzosen.
Hat der tatsächlich einen Baguette-Halter?
Der hat ein Baguette-Halter.
Auf dem Dach drauf, oder wie?
Nein, das ist im Prinzip in der Konsole quasi so ein extra längliches Fach, wo man das Baguette rein tun könnte.
Also Ideen hatte Renault schon immer. Und das ist auch schön, das macht die Marke auch sympathisch. Weniger sympathisch sind die Preise bei der Reparatur. Aber vielleicht ändern sie das ja auch irgendwann mal. Und wir wissen ja auch, dass bei Elektroautos die Reparaturen ja sich ja sehr im Rahmen halten, weil ja da nichts ist, was repariert werden kann. Schauen wir mal noch nach Südkorea. Da kommt ja Hyundai her, wenn ich mich nicht täusche. Und da gibt es ein neues Fahrzeug für knapp 24.000 Euro. Einstiegspreis, der Hyundai Inster, ist ein Kleinwagen. Sieht ein bisschen wie eine Schuhschachtel aus, aber durchaus sympathisch mit den Lichtern vorne. Das finde ich ganz nett gelöst. Aber es ist schon ein Stück weit eine Schuhschachtel, finde ich. Auch ein interessantes Fahrzeug, weil relativ kleiner Akku, entweder 42 oder 49 Kilowattstunden. Reichweite mit dem großen 370 Kilometer angegeben nach WLTP, also knapp über 300, sagen wir mal. Und der soll jetzt auch auf den Markt kommen in verschiedenen Versionen. Auch ein Fahrzeug, das für viele Menschen interessant sein könnte, Julia.
Vor allen Dingen auch für große Menschen.
So wie ich.
Weil das ist ein Kleinwagen und als ich den gesehen habe, war ich mit jemandem unterwegs, der sonst eine NIO EL6 fährt.
Sehr flache schon, Kiste.
Genau. Und tatsächlich an die 2 Meter ist, also groß ist. Und der hat sich in diesen Kleinstwagen gesetzt und hat richtig Platz gehabt. Also insofern, der fühlte sich in dem Kleinwagen sofort wohl, weil er überall dran kam, weil er irgendwie alles ausprobieren konnte und so weiter. Also vom Charme und Schick eher so Dacia-Stil. So. Das, was ihn wirklich auszeichnet, ist das Raumgefühl, wenn man drin sitzt. Also er ist wirklich quadratisch praktisch gut tatsächlich, was dem CW-Wert natürlich nicht so ganz entgegenkommt. Aber tatsächlich, also gut, in der Stadt, wenn man unter 60 fährt, dann ist es ja sowieso egal. Dann ist Physik sozusagen auch für Stadtwagen auch ganz gut, wenn sie kantig sind. Also du kannst halt viel einladen. Das Ding ist praktisch. Du kannst jede Sicke nutzen. Das ist durchdacht irgendwie.
350 Liter Kofferraumvolumen.
Genau. Also
351 Liter.
Genau. Und wenn man die anderen sieht, das ist so zwischen 250 und 300. Mhm. Ne? Also man sieht deutlich ganz genau, dass das eben auch im Volumen sozusagen auch irgendwie reingeht. Genau, also das ist schon ein Fahrzeug, wo ich jetzt auch sagen muss, gefällt mir von der Optik, auch von dem Praktischen. Wenn ich wirklich ein Raumwunder suche in der Klasse, dann wäre der Insta meine erste Wahl.
Ladewunder ist er jetzt nicht. Er ist im guten Durchschnitt, 85 Kilowatt in der Spitze, in 30 Minuten von 10% auf 80% geladen. Das ist heutzutage normal. AC-Laden gibt es für 11 Kilowatt dreiphasig. Das sollte eigentlich auch Standard sein, auch bei Kleinwagen. Ja. Sollte unbedingt man drauf achten, weil ich habe eine Kollegin, die hat einen Opel, der kann irgendwie nur mit 7 kW laden. Das AC, das ist einfach nix. Also die Preise beginnen bei 23.900 Euro, gehen aber auch durchaus hoch bis 30.100 in der Vollausstattung mit der 49 Kilowattstunden Batterie. Kann man sich kaufen, hat auch ein schönes Display, 10,3 Zoll und mit Touchscreen und so weiter. Alles schön. Es ist schön einfach, dass inzwischen Fahrzeuge auf den Markt kommen, die man sich auch leisten kann, die sich einfach mehr Leute leisten kann. Natürlich ist es immer noch teurer als ein kleinen Wagen, der mit Benzin unterwegs ist, aber man sollte einfach immer im Hinterkopf behalten, nach dem Kauf wird es deutlich günstiger. Ja, es wird einfach deutlich günstiger und man sollte sich das einfach mal anschauen, diese Fahrzeuge, wenn man bisher noch kein Elektroauto gekauft hat. Wolfgang, wäre der Hyundai für dich ein Fahrzeug?
Ich kann nicht sagen, weil ich gar nicht in die Bedouille komme, irgend jetzt noch ein Fahrzeug zu kaufen, weil wir haben es ja minimalistisch. Wir haben ein Fahrzeug und da fahren wir mit. Aber sagen wir mal so, wenn ich ein bisschen runtertitrieren würde, das Ganze, ja, ich würde mir ein paar Wagen angucken, ich würde mir das Interieur angucken und eben gucken, was zu mir passt. Und dann könnte das realistisch werden.
Genau, gut. Julia, Wolfgang? Julia wollte unbedingt noch was sagen. Ich sehe es ihr Gesicht an.
Ja,
unbedingt noch was sagen.
Ich möchte noch eins sagen. Und zwar hat er eine Stummtaste und kann auch innen ganz leise sein.
Okay. Das heißt, Stummtaste, dann schaltet dein Motor ab und die Lüftung und alles.
Alle Pieptöne, die irgendwie verbaut sind.
Ach so, die Pieptöne, ja, die können nerven
und in asiatischen
Autos.
Das oder stimmt. Die Beifahrerin.
Den kriegt man leider nicht per Stummtaste. Das war's von uns, Julia Maulhardt, Wolfgang Paul, ich bin Jerome Brunel. Tschüss, bis zur nächsten Woche.